Leverkusen und Stuttgart marschieren an den Bayern vorbei. Union verliert beim Aufsteiger und in der zweiten Liga gab es die erste Trainerentlassung. Heißt, wir sind im harten Liga-Alltag angekommen. Außerdem habe ich heute jemanden da, der am Samstag nicht nur 3 Punkte in Bochum, sondern auch einen Fernsehpreis in Köln geholt hat. Christoph Kramer ist da. Moin, hier ist Koppert TS. Chris, da sind wir wieder. Volume 2. Du bist das zweite Mal dabei. Christoph Kramer, jetzt wird geheiratet.
Da freue ich mich.
Oder?
Ja.
Und bevor wir loslegen, es ist eine richtig spannende Folge, weil während wir gerade aufnehmen, es ist so transparent sind wir, es ist der Gläserne Podcast 2, es ist gerade DFB-Pokal-Auslosung. Die ist in diesem Moment, und das ist natürlich spannend, dabei zu sein mit jemandem, der noch im Turnier dabei ist, mitzubekommen, wie er reagiert, wenn gleich rauskommt, gegen wen Gladbach denn spielen wird. Wir haben schon ein paar Begegnungen. Es ist unter anderem Viktoria Köln gegen Frankfurt, ist St. Pauli gegen Schalke.
Oh.
Was haben wir noch? Bielefeld HSV. Spannend. Leverkusen in Sandhausen.
Oh.
Saarbrücken, Bayern. Oh, Gladbach ist.
Haben wir ein Heimspiel?
Wir haben ein Heimspiel.
Oh, ich hatte so lange kein Heimspiel
in DFB-Pokal. Gegen einen Bundesligisten, gegen Heidenheim.
Oh.
Du musst natürlich jetzt seriös bleiben. Ich kann als Fan sagen, geil, endlich haben wir mal nicht irgendwie die Bayern direkt oder in Leverkusen oder Leipzig, sondern ein machbares Heimspiel. Also ich kann sagen, machbar, auf jeden Fall machbar.
Ja, kann ich auch sagen.
Kannst du auch sagen,
ja,
ne?
Ja, klar. Also,
Ich freue mich gerade richtig.
Es ist tatsächlich jetzt nicht mein Lieblingslos und nicht nee. Aus Respekt vorm Gegner, sondern ja dann doch schon irgendwie aus Vorrespekt vorm Gegner.
Ja.
Aber Heimspiel finde ich wichtig. Hatten wir im DFB-Pokal gefühlt ewig nicht. Hatten wir auch noch nie irgendwie im DFB-Pokal, habe ich das Gefühl. Außer einmal Halbfinale gegen Frankfurt, wo wir raus sind.
Ja.
Aber freue ich mich.
Ja, gutes Spiel.
Ja, geil.
Ist das denn so, glaubst du, wir haben eine Pokalmannschaft gerade, Gladbach?
Ja, ich frage mich immer, was eine Pokalmannschaft ist. Ja. Eine Pokalmannschaft ist immer die, die ihn holt. Kann ich dann am Ende sagen, ob wir eine
3 Mark ins Phrasenschwein.
Ja, aber es ist ja wirklich so. Also ich weiß nicht, was eine Pokalmannschaft ist, aber ja. Ich glaube zumindest, dass wir dieses Jahr eine, so abgedroschen es klingen mag, eine Truppe auf dem Platz haben, die zusammengewachsener wirkt als die in den vergangenen Jahren.
Da geht es um Titel zu holen. Irgendwann, wie Maxi Eberl immer gesagt hat, was Blechernes irgendwann mal hochhalten. Du hast jetzt was Gläsernes hochgehalten. Da müssen wir natürlich ganz kurz drüber reden, weil es wirklich witzig ist, weil ich komme ja eigentlich vom Fernsehen und habe am Donnerstagabend Fußball gespielt und war nicht beim Fernsehpreis. Du bist Fußballprofi und warst beim Fernsehpreis und du hast das Ding geholt. Ich war letztes Jahr da und war einfach nur so Beifang und zur Deko im Publikum und dachte mir dieses Jahr gehe ich mal kicken. Mal mit Freunden Fußball spielen und habe nur gesehen, du hast den Fernsehpreis geholt für die Berichterstattung rund um Katar, richtig?
Ja.
Glückwunsch.
Ja, vielen Dank. Hat mich auch mega gefreut, muss ich sagen, weil Fernsehpreis ist ja irgendwie aus meiner Jugend. Ich habe mit meiner Oma, irgendwie habe ich ganz viele Momente, an die ich gerne zurückdenke, wo ich mit meiner Oma Preisverleihungen gucke. Und Fernsehpreis war ja, also ist schon so eine Nummer so vom Namen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das so in der Branche einzuordnen ist, aber... Ja, ich habe mich.
Wo steht der überhaupt? Gefreut. Wir sind, muss man so transparent sein. Wir sind, steht direkt neben mir. Ich habe es nicht gesehen. Wir sind nämlich bei Christoph zu Hause. Und ich, wenn ich in deine Wohnung komme, fühle ich mich ja wie so ein 8-Jähriger, weil hier einfach das Finaltrikot hängt von 2014. Hier ist ein WM-Pokal. Hier hängen wahnsinnig viele Devotionalien. Da oben habe ich schon gesehen, Ulf Kirsten, Gin. Was hat es damit eigentlich auf sich? Ulf Kirsten macht jetzt Gin, oder was?
Hey, Ulf Kirsten hat Gin gemacht, aber einen richtig erfolgreichen, auch einen richtig leckeren.
Oh.
Kann ich uns nachher mal, wenn du möchtest, einen machen, weil der ist schwarz, also der Schwatte halt, ne? Wurde er ja genannt.
Ja, der Schwatte,
und, Ulf Kirsten, Der ist halt ein schwarzer Gin, der sieht auch richtig geil aus, wenn er dann ins Tonic, das ist der einzige Gin, den ich nach dem Tonic reingieße, weil sich das dann wie so ein Gift irgendwie verfeinert, und Ulf Kirsten war ja mein Trainer bei Leverkusen Amateure. Bei ihm habe ich vor allen Dingen Flugkopfbälle gelernt.
Wie war Ulf Kirsten denn als Trainer? Ich kann mir vorstellen, der will aus allen Stürmer machen, oder? Das hört sich jetzt schon so an.
Ja, er hat immer mitgespielt.
Ja.
Aus allen Stürmer machen auch korrekt. Er hat immer mitgespielt und wir haben immer so lange gespielt, bis seine Mannschaft gewonnen hat. Man hat halt schon damals gesehen, ne? Also das war wirklich so richtig, boah, der war aber mal richtig, richtig gut. Der war auch noch voll in Shape, ne? Und der hatte einen Schuss. Ne? Er hat meistens auch die Spiele entschieden. Und wenn es einen Handelfmeter gab, dann irgendwie im Trainingsspiel. Ja, also kam halt brutal über mein Ehrgeiz, aber es hat mir total viel Spaß gemacht, weil wir da auch, ist ja so die erste, meine erste Profistation, das erste Mal im Erwachsenenfußball und ja, hat mir Schwimmen beigebracht.
Es gibt ja immer mal wieder so Spielkonstellationen, Trainingskonstellationen, wo ein Trainer mitspielt so ein bisschen. Jetzt manchmal Trainer, wo du denkst, ui, der kann ja, oder hattest du, ich muss jetzt keinen Namen sagen oder sagen auch andere Kollegen, der kann ja gar nichts oder so. Also Jürgen Klopp ist da ja immer sehr transparent, dass er, der hat zwar hoch gespielt, aber sagt immer, ich habe ja nie so hoch gespielt wie die Spieler, die ich trainiere. Ich kann denen nur sagen, wie es besser geht. Ich kann es nicht besser, aber ich kann denen sagen, wie es besser geht.
Ich überlege gerade, so Spieler, ob, wo du denkst, ob der Trainer nach Ulf Kirsten nochmal jemand mittrainiert hat. Ich glaube tatsächlich nicht.
Gar nicht so?
Nee.
Also ein Rose niemals irgendwie einen Übersteiger?
Ja, so, doch so Eckchen. Und das konnte er. Wer krass ist, also hätte ich niemals gedacht, bei der WM, da waren wir, hatten wir auch voll oft so lockeres Regenerationstraining, Jogi Löw, denkt man gar nicht.
Ja, weil er so hüftsteif wirkt.
Spielt eine Weltklasse-Ecke. Also hätte ich niemals gedacht,
ernsthaft?
Ja, auch so, also wo man wirklich denkt, ey, das ist wirklich jetzt mal, also hätte man einfach nicht gedacht so.
Ja.
Ich habe mich nicht mit Jogi Löws Karriere beschäftigt, aber die liegt ja auch schon ein bisschen zurück, aber der kann wirklich mal, also der kann kicken, muss man wirklich sagen. Also das hat mich überrascht. Marco Rose kann auch kicken, kommt aber voll auch über Ehrgeiz. Und sonst hatte ich eigentlich, glaube ich, nur Ulf Kirsten, der mitgespielt hat und der hatte halt einen Schuss. Ne? Und der war halt, also es war unfair. Also man wusste halt schon, wenn in der Mannschaft, in der er spielt, die gewinnt gleich.
Ja, okay. Aber Favre war auch ein guter Kicker, oder?
Ja, aber der hat nie gespielt. Der, aber man hat
mit euch nicht gespielt.
Nee, genau. Aber man hat gemerkt, dass er so ganz, also dass er wirklich vom Fach kommt, weil er so ganz viele Übungen hatte, wie man seine Schritte optimiert vor dem Abschluss, wie man einen Richtungswechsel mit Ball optimiert. Also ich hatte ganz, ganz viel Einzeltraining unter ihm, was mir extrem gut getan hat in dieser Phase.
Das sagen ja alle über den, ne?
Ja.
Kannst du da mal aus dem Nähkästchen plaudern? Wie ist, also alle, die den trainiert haben, egal ob bei Hertha, bei Borussia Dortmund, Nizza, Gladbach, sagen ja alle immer, der behandelt die Spieler auf so eine nette Art wie so Schüler. Also so kleine, nimmt die so einen Juan Arango an die Hand und sagt, nein, Juan, es geht nicht. Sie müssen den Ball mit links annehmen und rechts vorbeigehen.
Also es gibt ja Einzeltraining und Einzeltraining, ne? Und Einzeltraining, keine Ahnung, stell dich an die Wand und üb Pässe, ne? Das ist auch Einzeltraining, aber und bringt auch sicherlich was. Also Training bringt immer was, ne? Und Wiederholungen bringen auch immer was. Aber wenn du dann jemanden hast, der wirklich so ganz gezielt etwas erkennt, also bei mir war es, dass er mir früh gesagt hat, dass ich mit dem Ball, wenn ich den Ball habe, ich kann unheimlich mich gut um den Gegenspieler rumdrehen, ich muss aber ein bisschen schneller werden dabei.
Im ersten Kontakt?
Ja, nee, wenn ich den Ball habe und ihn schleppe und dann meine Drehung und Pirouetten drehe, was ich dann machen muss. Und dann hat er so ein paar Übungen für die Wade gemacht und hat mir gezeigt, wie das geht. Das dann so übertrieben dargestellt gezeigt und dann immer zugeguckt und jede Übung nochmal doppelt und dreifach verbessert, bis es so war, wie er es wollte. Und normalerweise, wenn Trainer individuell was machen, dann denkt man ja manchmal, ja okay, aber ich bin nicht in deinem Körper drin, deswegen, bei mir fühlt sich das nicht so gut an, bei ihm hat es sich immer gut angefühlt. Ich weiß nicht, ob du das jetzt gerade so verstehst. Und das mochte ich sehr, muss ich sagen. Also ja, ich glaube so, was Ballbehandlung angeht, also diese Dinge, die du eigentlich nicht trainieren kannst, sondern wofür du eigentlich Talent brauchst, die hat er probiert zu trainieren und es hatte einen Effekt auf jeden Fall.
Ja, vor allem den Effekt hast du dann am Resultat ja immer gesehen. Das hat, glaube ich, Patrick Herrmann mal mir gesagt, ich weiß nicht, ob er es war, aber dass du, ich glaube aber ja, dass das natürlich alles immer ein bisschen schrullig wirkt, aber dann siehst du am Wochenende halt, wir haben wieder gewonnen und so, dann scheint ja was dran zu sein und darüber holt er sich wahrscheinlich die Autorität, ne? Dass du dann denkst, okay, scheinbar hat der Mann, der ist zwar ein Freak, aber er hat scheinbar recht.
Ja, also Favre auch, also Punkteschnitt bei den Stationen, wo er war, auch bei Dortmund, wo er mehr oder weniger auf dem Hof gejagt worden ist. Ich weiß gar nicht, ob es da einen gibt, der einen besseren Punkteschnitt hatte. Ich glaube nicht.
Ja.
Also das ist schon...
Dortmund übrigens ganz, wollte ich gar nicht so viel drüber reden heute, aber finde ich wieder ganz interessant. Ich habe relativ am Anfang dieses Podcast-Projekts hier darüber geredet, wie schnell man immer dann so, wie diese Abgesänge dann kommen medial, ne? Dortmund auf keinen Fall Titelkandidat und so weiter und so fort. Und wie, dann gewinnen die jetzt einfach dreimal, sehr überzeugend gegen Wolfsburg gewonnen. Jetzt, also überleg mal, du musst ja erstmal Wolfsburg und Hoffenheim auch schlagen aktuell, ne? Das sind ja so Top-Mannschaften gerade. Und jetzt sind sie einfach wieder ganz oben dabei und all diese Expertinnen, Experten werden halt gar nicht mehr darauf festgenagelt, auf das, was sie damals vor 3 Wochen gesagt haben, dass Dortmund einfach in einer unfassbaren Krise ist und schlecht und Mittelfeldmannschaft langsam da abrutschen und so. Und dann denke ich immer so, Leute, wartet doch mal ab. es war Spieltag 3. Das ist so. Ja. Und jetzt sind sie wieder, die waren über Nacht, Freitag auf Samstag Tabellenführer und so. Also ich wirklich, das geht mir einfach alles immer zu schnell. Aber natürlich müssen die Blätter auch gefüllt werden, das weiß ich auch.
Ich finde es brutal mittlerweile, es war schon immer so. Ich finde es aber krass, mit was für einer Vehemenz man das mittlerweile macht, diese von Woche zu Woche. Also jetzt von unserer Gefühlswelt, wenn du gegen Bochum verlierst, dann kannst du ja gar nicht mehr in die obere Tabellenhälfte rutschen. Und jetzt ist gerade wieder so eine Europa-Euphorie. Und wenn du jetzt nächste Woche gegen Mainz verlierst, dann wir müssen doch mal nach hinten gucken und sonst, ja, jetzt marschieren wir aber richtig durch. Mhm. Das ist auch so von der Gefühlslage her, von Woche zu Woche, wie du dann auch durch die Woche gehst, das ist schon heftig. Man muss einfach zu Dortmund sagen, ich fand es auch jetzt gegen Hoffenheim, habe ich es geguckt, ich fand es wenig überzeugend insgesamt in der Art und Weise, aber, und das gehört zu ganz klar zu weit dazu, die gewinnen die Spiele. Und das ist jetzt auch kein Zufall, weil letztes Jahr, die waren nach der Hinrunde, glaube ich, 7. Dann haben die 10 Spiele gewonnen, die auch nicht immer alle überzeugend waren, aber sie gewinnen sie. Und das ist auch eine krasse Qualität, vielleicht sogar die größte Qualität einer Mannschaft, Spiele zu gewinnen, egal wie. Und das haben sie jetzt wieder dreimal, gegen Wolfsburg habe ich es nicht gesehen, aber sie gewinnen die Spiele am Ende und das ist eine krasse Qualität.
Ihr habt jetzt auch das erste Mal gewonnen, deswegen bin ich auch immer noch ein bisschen angeschlagen, muss ich sagen. Also ich bin noch leicht verkatert, weil gestern 11 Millionäre gegen 11 andere Millionäre, gegen Bochum sind es auch 11 Millionäre, ich weiß nicht, aber Fußballspiel gewonnen haben, habe ich mir schön zur Feier des Tages mit Freunden eingegönnt in den Kneipen in meiner Stadt, in der ich wohne. Und vielen Dank dafür nochmal für diesen Kater. Brustlöser jetzt oder ist das so, also wir waren uns so ein bisschen uneinig, weil die erste Halbzeit, das war wirklich ein Klassenunterschied, das wirkte wie so ein Pokalspiel, das war jetzt auch die alte Frage, die ich natürlich mit Turid besprochen hat letzte Woche, waren wir jetzt so gut oder waren die so schlecht?
Es ist ja immer das Gleiche, ne? Wenn du aufspielst, hast Ballverlust um Ballverlust, weil du es fußballerisch lösen möchtest, kommt das Stadion. Und die fressen dich auf, die können über dich drüber fahren, weil jeder so eine Energie hat, das Stadion mitmacht und läuft alles. Wir haben uns dafür entschlossen, und das war, glaube ich, haargenau der richtige Matchplan, dass keine Mannschaft in Bochum jemals über 5 Pässe gespielt hat in der eigenen Hälfte. Und das stimmt wirklich, wenn die drauf marschieren, dann musst du es überspielen.
Aber das ist spannend. Also ihr hattet den Matchplan, wie war der genau, der Matchplan?
Wir wollten relativ schnell den Ball in die gegnerische Hälfte bekommen, weil wir natürlich mit Jordan momentan einen Spieler haben, der die auch einfach mal festmachen kann.
Wie Embolo damals.
Genau, ne? Also das ist schon eine krasse Waffe, muss man sagen. Und ich glaube, gegen Darmstadt haben wir es probiert zu spielen, aber wenn, und ich muss 3-0 aufpassen,
Zeit zurückgelegt.
Genau, aber ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht so in so Phrasen reinstrudle, aber es ist leider einfach so. Also wenn da 11 Mann stehen in der ersten Minute eines Bundesligaspiels und die sind alle richtig heiß, können alle noch zu 100% sprinten und haben alle noch richtig Power und kriegen dann noch eine Energie von ihrem eigenen Stadion, dann wird Mentalität immer Qualität schlagen. Immer und immer wieder. Deswegen ist es in der Bundesliga, es ist in den ersten 20, 25 Minuten, ist es immer ein Abnutzungskampf. Und wenn du dann die zweiten Bälle gewinnst, selbst wenn du sie verlierst, ist es nicht so schlimm, weil es kommt keine Energie in einem Stadion zustande. Aber wenn du natürlich Ballverlust um Ballverlust hast, und das hast du, wenn du aufspielst, Bochum macht sehr mannorientiert, dann machst du den ersten Pass, den zweiten Pass, also müssen schon mindestens 2, wenn nicht sogar 3 perfekt gespielte Direktpässe sein, damit du so eine Mannorientierung, wie sie Bochum hat, auflösen kannst. Und dass das nicht immer klappt, sieht man an allen Heimspielen, die VfL Bochum gemacht hat.
Aber ihr hattet nach 70 Sekunden ersten Pfostenschuss, also genau, durch Honorar. Wieso nicht immer so quasi gegen Mannschaften? Und weil es sagt, als Gladbach-Fan ist es ja so, man weiß immer, wir gegen diese Mannschaften tun wir uns immer schwer, traditionell. Alles, was nicht irgendwie so spielerisch gelöst werden oder Leute, die uns auf den Füßen stehen, da tun wir uns schwer. Wieso dann quasi nicht immer so? Oder ist das jetzt ein neuer Matchplan, der jetzt immer dann so gemacht wird?
Also dieses Jahr wird das ein bisschen unser Fußball sein, ne? Also es ist vom Kader geschuldet. Ich glaube, dass sich die Verantwortlichen ja auch etwas dabei gedacht haben, dass man ein bisschen vielleicht wegkommen will von diesem rein fußballerischen Ansatz, was ich auch verstehen kann, weil der Fußball sich immer ändert. Also wenn ich überlege, wie ich 2000 10 angefangen habe mit professionellem Fußball bis heute, wie es sich da verändert hat, das ist enorm. Deswegen muss man immer mit der Zeit gehen und das wird in dieser Saison mehr und mehr unser Fußball sein. Wenn er natürlich immer so klappt wie gestern, dann wunderbar. Aber natürlich, wenn eine Mannschaft dann tiefer steht, dann brauchst du wieder andere Lösungen. Das wird jetzt ein bisschen zu fachlich für einen Podcast, aber insgesamt wird das vermehrt dieser Fußball sein, den wir spielen wollen, der dann auch mehr nach Attacke Jalla aussieht.
Das ist natürlich interessant, dieses, was du jetzt angesprochen hast, dass sich der Fußball verändert während einer Karriere, habe ich nie drüber nachgedacht, weil das ist ja im normalen beruflichen Alltag ja auch so, dass quasi neue Dinge implementiert werden. Du bist jetzt 50-jähriger Mitarbeiter irgendwo im Mittelstand und plötzlich heißt es, du musst das am Computer können und das. Und es kommen Leute von der Uni, die das können. Ist das im Fußball auch so, dass quasi jetzt 19-Jährige zur Gruppe dazukommen und eine viel höhere Auffassungsgabe haben, was neue Trainingssituationen angeht, und du stehst da mit Patrick Herrmann und Toni Janschke, sagt, was, wo sind die Pylonen?
Essen Joghurt.
Ja, wir wollen gleich eine Pizza essen gehen. Nee, aber ernsthaft, also appellieren die Vereine auch an euch dann, dass ihr euch privat, nicht privat, aber auch so, jetzt ganz blöd gefragt, gibt es Fortbildungen?
Man ist natürlich als Spieler, ob jetzt Toni Janschke, Patrick Herrmann, egal, so in unserem Alter, man ist so ehrgeizig, dass man natürlich immer sich verändern muss, verändern will, damit man mitgehen kann. Mhm. Also als ich angefangen habe in der Bundesliga 2012/13, da gab es eine Mittelfeldkampfzone. Mhm. Da sind alle Mannschaften ungefähr hinter die Mittellinie gejoggt und man hat ganz normal aufgespielt und konnte sich den Gegner zurechtlegen. Jetzt gibt's ja keine Mannschaft, die nach dem Torabschluss in ihre Kampfzone joggt, sondern jetzt gehen alle mannorientiert drauf. Früher hieß das eigentlich, man konnte das Spiel beruhigen, man hat viel mehr Zeit am Ball gehabt, man musste schlauere Räume suchen, man musste den Ball schleppen. Jetzt alles ganz vereinfacht gesagt, jetzt ist es ganz krass Mann gegen Mann, man muss viel direkt spielen, jetzt gerade auf der Sechserposition, man kann nicht mehr so viel Ball schleppen, man muss relativ schnell vertikal spielen, hat viel mehr Risiko in diesen Einkontakt-Dreiecksverlagerungsbällen.
Also aber trotzdem hast du ja noch so Spieler wie Toni Kroos, Granit Xhaka, die in diesem modernen Fußball auch mal diesen Gang, diesen berühmten Gang rausnehmen und ein bisschen, nee, Tempo rausnehmen, heißt es immer, ne? Also, das ist ja dann eigentlich auch älterer Fußball.
Ja, 100%. Ne? Also, das sind natürlich gerade zwei Ausnahmespieler, ne? Also, Luka Modric und Toni Kroos haben jahrelang bei Real Madrid, die sind auch viel hinterhergelaufen. Und das waren die beiden Spieler, die jahrelang dafür zuständig waren, dass kein Gegner sie gegenpressen konnte und dass sie danach 2 bis 3 Minuten den Ball hatten und nicht Welle um Welle kamen, weil die mit ganz kleinen Bewegungen, Toni Kroos mit unheimlich viel schlauen Pässen, ein Pressing ausgelöst haben. Also so eine Ballsicherheit, die deswegen spielen die beiden bei Real Madrid, haben die Nummer 8 und die 10 und spielen da über 10 Jahre und gewinnen 17 Mal die Champions League, weil das halt einfach die Ausnahme von der Regel ist.
Diese ganzen Systeme, die es immer mal wieder gibt, die Systemumstellung, und ich finde das immer so merkwürdig, das folgt ja irgendwelchen Trends. Also es kommt ja so 2012 EM, Spanien haut alles weg im 4-2-3-1, plötzlich wollen alle 4-2-3-1 spielen, bis ihnen auffällt, ach, wir brauchen ja auch Iniesta und Xavi scheinbar für Tiki-Taka, haben wir gar nicht und es funktioniert bei uns gar nicht so gut, und das war ja diese Anführungszeichen langweilige EM, weil immer nur Ball gespielt wurde, wurde nur rumgepasst. Wir haben ja auch unter Favre viel so gespielt, viel Ball hin und her geschoben bis zum Abschluss irgendwann. Jetzt ist es der Mittelstürmer, der gefragt ist, und immer wenn eine Mannschaft nicht Erfolg hat, heißt es sofort, ja gut, die haben auch einfach diesen Mittelstürmer nicht. Das war ja vor 10 Jahren völlig egal. Da 2012 hatte Deutschland zum Beispiel ja eigentlich Mario Gomez als so einen Brecher da vorne drin, hat dann aber diesen spielerischen Fußball gespielt. Woher kommen immer diese Systeme? Ist das wie in der Mode, dass irgendwann jetzt auch mal wieder ein Trainer kommt, der sagt, wir spielen ohne richtigen Stürmer und sonst wie?
Ja, also es ist ja immer so ein bisschen Zeitgeschichte. Im 4-2-3-1 nehmen wir das Extrembeispiel Spanien damals oder 4-3-3. Man musste irgendwas entwickeln, um diese Mannschaften zu stoppen.
Ja.
Und du kannst sie nicht stoppen, indem du dich zurechtlegen lässt. Wenn du dich gegen eine spielstarke Mannschaft hinten reinstellst, dann werden sie dich irgendwann zersägen. Mhm. Also Real Madrid 150 Mal in der Geschichte, seitdem ich Fußball gucke, Real Madrid oder Manchester City ab der 70. Minute irgendwie 1-0 gewonnen, aber sie gewinnen die Spiele, du hast keine Chance, weil du kommst in so eine Art Teufelskreis, du hast nie den Ball, du schlägst ihn weg und irgendwann bohren die so lange, bis es halt dann irgendwann, bis sie auf der Siegestraße sind, dann kannst du auch nicht mehr zusetzen, weil du die ganze Zeit hin und her gelaufen bist, und das ist auch mental jetzt nicht so einfach. Mhm. Deswegen muss dann irgendwie eine Mannorientierung her, dass sie halt nicht spielen können, weil keine Mannschaft der Welt kann gegen eine Mannorientierung erstmal Fußball spielen, wenn Abschlag ist. Es gibt ja heutzutage auch Mannschaften, die schießen den Ball einfach nach vorne beim ersten Ball, wenn sie Anstoß haben, ins Tor aus des Gegners, um halt
kontrollierter Ballverlust.
Genau, um halt zuzustellen. Das kannst du meines Erachtens, wenn du hoch mannorientiert pressen willst, in der Regel kannst du es am einfachsten aus einer Dreierkette machen. Wenn du das machst, dann hast du ja schon die Systemumstellung von Vierer auf Dreierkette und dann muss der Gegner wieder Lösungen dazu finden. Und jetzt sind wir gerade in einer Phase des Fußballs, wo alle die gleiche Suppe spielen. Oder ich rede jetzt nie von den Top-Mannschaften, die nochmal andere Spieler haben, andere Lösungen finden, sondern ich rede jetzt vom insgesamten Fußball, vom breiten Sportfußball auf professioneller Ebene. Da spielen alle die gleiche Soße mit viel Dreierkette, viel Mann gegen Mann, viel Intensität und deswegen brauchen viele einen Mittelstürmer, weil wir es jetzt auch am Wochenende gesehen haben, der Jordan, der macht dir die Bälle fest und ein Klingt anderer ab. Spieler, wenn ich da jetzt spiele, mache ich dir keinen Ball fest. Dann gewinnt immer der Ordetz von Bochum gegen mich den Ball und dann geht die Post in die Richtung ab und so bist du halt, wenn du den Jordan anspielst, in deren Hälfte oder um die Mittellinie und hast dann hoffentlich irgendwie mal einen offenen Fuß und dann sieht so ein Spiel schnell so aus, wie es gestern bei uns aussah. Und ja, deswegen glaube ich, dass viele gerade mit einem Anker spielen wollen, der die Bälle festmacht. Das ist der Grund.
Und nun Werbung.
Freunde der Sonne, ich habe ja irgendwie so eine Schwäche für Dinge, die keiner mag. Immer wenn irgendwas keiner mag, dann finde ich das immer ganz gut. Und das ist vor allem in der Tierwelt so. Jetzt fragt ihr euch, wo will der denn hin? Das hört ihr gleich. Zum Beispiel früher, wenn wir im Zoo waren oder so, alle haben sich die Löwen angeguckt, Elefanten und so. Ich stand dann da im Rücken zum Gehege und habe mir die Tauben angeschaut. Fand ich irgendwie cooler. Tauben finde ich irgendwie spannend. Die machen ja scheinbar alles richtig, sonst gäbe es davon nicht so viele. Ha, es geht an dich, Tiger. Und genauso ist es bei Waschbären. Waschbären werden auch international immer ein bisschen verschrien. So, die fressen so viel, die sind so unersättlich, die wühlen durch Mülltonnen und sonst was. Aber ich finde das völlig legitim, weil die fressen einfach das, was sie lecker finden und davon einfach kriegen sie nicht genug. Und das ist doch völlig in Ordnung und völlig legitim. Ich bin Waschbär-Fan und deswegen ist es genau richtig eigentlich, dass mein heutiger Werbepartner Simon Mobile den Waschbären als sein Tier auserkoren hat. Das ist sein Werbetestimonial und ich finde es großartig, weil Simon Mobile steht eben für den perfekten Mobilfunkvertrag mit sehr viel Datenvolumen. Also der Waschbär, der geht dahin, wo es gut ist und dann will der so viel, wie es nur geht. Und das kriegst du eben da auch, weil wer jetzt einen Vertrag mit Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst mal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Da wird der Waschbär in mir glücklich. Ansonsten gibt es 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können. Und weitere Vorteile von Simon Mobile, die mich wirklich glücklich machen. Zum einen, weil ich wahnsinnig konservativ bin, was so Verträge angeht. Man kann den monatlich kündigen. Oh, ist das nicht geil. Einfach keinen Druck haben, keine Angst. Wenn du alles doof findest, kannst du einfach monatlich kündigen. Ist doch fantastisch. Wirst du aber nicht doof finden, denn es gibt noch Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosen 5G. Eine Allnet-Flat und Wi-Fi-Calling sind natürlich sowieso dabei. Und für alle Neuen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code COPPA2 abschließt, bekommt für die ersten 12 Monate monatlich 2 GB geschenkt. Das Angebot ist nur bis zum 13.05.2024 gültig. Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link/copper und wie immer in den Shownotes. So, und ich gehe jetzt mit den Waschbären los und suche mir noch irgendwas. Und davon ganz viel. Ganz viel!
Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Copper TS.
Jetzt hast du ja, weil du auch aus einer Verletzung kommst und so, ja auf der Bank erst und kamst rein. Wie ist das? Also jetzt bist du natürlich ein älter, arrivierter, professioneller Spieler, der dann trotzdem einfach alles gibt und so. Aber wie ist das, wenn man so 20 ist, 19 ist, worauf ich hinaus will, was ist so eigentlich mit, klar, es ist ein Mannschaftssport, aber was ich mich immer frage, spielt Neid eigentlich in der Fußballkarriere auch eine Rolle? Weil du, natürlich ist es eine Mannschaft, eine Gruppe, aber du bist ja auch eine Ich-AG, einfach als Fußballprofi mit deinem Manager zusammen, mit deinem Berater zusammen.
Voll, also Neid.
Also Neid im Sinne von nicht jetzt irgendwie der verdient mehr, sondern der hat mehr Spielanteile. Ja. Wieso darf der jetzt, ey Trainer, wieso darf der? Also, ich stelle mir es schwer vor, sich dann mitzufreuen, mich ganz ehrlich.
Ja, manchmal. Also ist auch zu 100% so. Das wird glücklicherweise mit dem Alter weniger, wenn ich jetzt auf, ich kann es ja nur von meiner Person beurteilen, aber ich glaube, da geht es fast allen so. Ohne diesen Neid ist ein hartes Wort, aber ohne diese Missgunst und ohne dieses, ich schaue nur auf mich, wäre keiner Profifußballer geworden. Also jeder, der Profifußballer geworden ist, muss ein Egoist sein, muss über Leichen gehen können und muss sich auf die erste Stelle setzen, weil er es sonst nicht geworden wäre. Wir reden jetzt wieder nicht von den 1,5%, die einfach so ein krasses Talent hatten, dass sie es immer schaffen, sondern wir reden von allen anderen, also von der absoluten Mehrheit. Und da brauchst du diese Charaktereigenschaft. Das ist ganz wichtig. Und das gehört sich nicht. Aber früher, wenn ich jetzt so gerade in den Anfängen meiner Karriere gespielt habe und ich habe mal nicht gespielt und mein Konkurrent hat ein richtig gutes Spiel gemacht, der für mich gespielt hat und hat vielleicht auch noch so ein Tor geschossen oder so, dann bin ich schon nach Hause gefahren. Wir haben gewonnen, aber ich konnte mich gar nicht über den Sieg freuen, meiner Mannschaft. Was total schade ist, aber wenn ich es ehrlich beantworte, dann ist das halt so. Und das gibt's in Mannschaften, in allen zu 100%. Was auch auf der anderen Seite ja auch gut ist, weil Konkurrenz das Geschäft belebt und ich dann wusste beim Spielersatztraining, die Woche musst du den mal jagen. Also damit du halt am nächsten Wochenende wieder spielst, damit der nicht in so einen Flow kommt und vielleicht noch ein Tor schießt, dann bist du erstmal, keine Ahnung, vor 5, 6 Wochen raus. Also das gibt's auf jeden Fall. Es ist gut so, dass es das gibt. Aber man ist natürlich dann immer in so einem Zwiespalt irgendwie. Das Einzige, wo es das nicht gibt, das habe ich voll so gefühlt, ist bei der Nationalmannschaft. Also wenn du so Teil eines Kaders bist und die besten Spieler Deutschlands repräsentierst, da war ich total gerne Wasserträger.
Okay. Aber auch wenn du glaubst, du auch, wenn du älter gewesen wärst?
Ja, 100%. Weil du hast ja, also du weißt ja, was da auf dem Spiel
aber
steht.
Aber auch in einem Turnier, oder?
Ja,
oder
klar,
ist das auch
ja.
So, wenn du jetzt zum Testspiel in Georgien spielst und so.
Dann da wollte ich immer spielen, ja. Weil ich halt Länderspiele sammeln wollte, weil...
Weil du Freak bist.
Genau, ja, und weil du halt, also ein Länderspiel ist ein Länderspiel. Ja. Und da hast du immer so eine kleine Medaille bekommen und so. Das
Länderspiel. Kriegt man bei jedem Länderspiel?
Ja, dann ist das so eingraviert.
Guck, da geht die Kohle hin.
Aber warte, bevor ich das Falsches sage, ja. Ich glaube, es wurde abgeschafft.
Ah, okay.
Aber zu meiner Zeit gab es das noch und deswegen Länderspiele war natürlich, also ich bin auch häufig so in der, keine Ahnung, 92. reingekommen und habe dem vierten Offiziellen immer gesagt, sag dem Schiedsrichter über dein Headset, der pfeift erst ab, wenn ich drin bin. Also und wenn ich drin bin, dann kann er abpfeifen, aber ich muss auch keinen Ball berühren, aber sag ihm kurz, irgendwer, du spielst jetzt so lange nach, bis ich reinkomme, weil Länderspiel ist halt Länderspiel. Ne? Aber da muss ich sagen, zumindest ging es mir so, weil ich aber auch ja nicht einer war, der immer spielen musste, gerade bei der WM 2014, da war ich einfach froh dabei zu sein, unfassbar froh dabei zu sein und da hatte ich so 0% und das war voll schön, 0% Missgunst, 0%, keine Ahnung, wie man es nennen möchte, Neid, keine Ahnung, sondern konnte mich einfach voll für mein Land halt freuen.
Was mich immer interessiert an den Exkurs, müssen mir die Leute jetzt kurz gönnen, weil ich es spannend finde, bezüglich Nationalmannschaft, weil das Trikot jetzt auch da hängt und so. Als Yogi gesagt hat, Khedira hat sich verletzt im Finale. Ich will jetzt gar nicht auf dieses, ist das hier das WM-Finale Knockout und so, das ist ja 1 Million Mal beantwortet, aber was ich so spannend finde ist, dann sieht man ja auch, ob man ein Leader ist oder so, als der dann gesagt hätte, Yogi, so du spielst, hast du dich da gefreut oder hast du Angst?
Ich hatte erstmal, und das ist ganz untypisch für mich, ich hatte erstmal gedacht, ach du Scheiße.
Ja, oder?
Und ich hatte wirklich nur eine Bahn, der hat gesagt, lauf die 2 Runden ein.
Wir reden hier vom WM-Finale.
Das ist auch
ne?
Ein geiler Satz, ich soll mich 2 Runden einlaufen. Dafür liebe ich ihn heute noch. Ich wusste auch gar nicht, soll ich jetzt wirklich eine Runde laufen? Ich bin einfach bis zur anderen Seite des Platzes und zurückgelaufen. Und dann ist die Mannschaft schon
Sportunterricht 6. Klasse.
Ja, wirklich. Ja. Und dann ist die Mannschaft schon reingegangen. Dann habe ich mir die ganze Zeit eingeredet, dass ich voll gut drauf bin und wenn ich heute einen guten Tag habe, dann entscheide ich das Ding. Also habe mir einfach so ganz positive Gedanken gemacht, weil ich das irgendwo mal gelesen habe, dass das richtig gut ist. Was mir total geholfen hat, ist, dass mich alle ganz normal behandelt haben. Also da kam keiner auf mich zu und hat irgendwie nach dem Motto, boah, du schaffst das heute, mach einfach so wie
das
immer.
Das ist das Schlimmste,
das
ne?
Ist, ja genau, das ist einfach das Schlimmste. Sondern ja. Die haben mich ganz normal behandelt. Ich weiß noch, dass ich habe mit Toni Kroos und Schweini im Mittelfeld gespielt. Die haben mich nochmal kurz zur Seite genommen, haben mir nochmal so 2, 3 taktische Sachen mehr oder weniger gesagt und das hat mir so geholfen, dass ich mich einfach so gefühlt habe, wie ja, ist ja ganz normal, dass ich spiele und das war im Nachhinein das, was mir glaube ich am meisten geholfen hat und dann, wer selber Fußball spielt, weiß es, wenn das Spiel angepfiffen ist, dann ist es tatsächlich einfach ein Spiel wie jedes andere.
Ja. Ist es wirklich so?
Ja, es ist wirklich so. Ich weiß nicht warum, aber es ist so.
Kam Khedira eigentlich nach dem Spiel? Hattet ihr nochmal ein Vier-Augen-Gespräch danach?
Nee, also wir hatten viele Vier-Augen-Gespräche.
Junge quasi, so ein Gespräch?
Nee, wir hatten viele Vier-Augen-Gespräche, weil ich Semih Khedira auch wirklich sehr mag und mit ihm jetzt auch so einen Trainerlehrgang hatte und so. Mhm. Aber darüber haben wir eigentlich nie gesprochen. Aber ich bin ihm natürlich nach wie vor irgendwie sehr dankbar, dass ich so zu kleinem Ruhm gekommen bin und einfach sagen kann, dass ich ein WM-Finale gespielt habe, was ich wahrscheinlich nicht getan hätte, wenn er sich nicht verletzt hätte. Ist auch doof zu sagen, dass ich ihm dankbar bin, weil er sich verletzt hat, das macht gar keinen Sinn, mhm. aber du weißt, was ich meine.
Ich glaube, Böhmermann hat das mal gesagt, wenn man aufhört, Selbstzweifel zu haben, dann wird man zum Arschloch, glaube ich. Hast du manchmal nicht Selbstzweifel, aber so dieses, also wenn du diese Devotionalien siehst, das WM-Trikot hier und den Fußballschuh und den WM-Pokal und so, dass manchmal denkst, ey, ich, Christoph Kramer, war im WM-Finale, ich habe das gleiche erreicht wie Cannavaro, Maradona, Beckenbauer und so, wieso war ich denn jetzt dabei? Obwohl du natürlich ein wahnsinnig guter Fußballer bist, aber kennst du diese
Gefühle? Ja, brutal. Also ja. Wir müssen ja gar nicht drüber reden, dass zu meiner Karriere, also ich danke wirklich sehr dem Glück. Und das Glück hat mich sehr glücklich gemacht. Natürlich gehört zur Wahrheit dazu, dass egal wo ich hinkomme, musste ich auch immer liefern. Aber also ich kann dir 10, 12 Momente aufzählen, wo ich zu genau der richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen bin, da auch immer abgeliefert habe. Aber wenn ich da nur einmal nicht gewesen wäre, dann wäre ich nicht mal Fußballer geworden. Mhm. Also ich sage dir, wenn ich jetzt dieses Leben 100-mal lebe, dann werde ich 90-mal Regionalliga-Fußballer oder Drittliga-Fußballer. Und das hat gar nichts mit meinem Talent zu tun. Oder ich möchte mich auch gar nicht unter den Scheffel stellen. Ich glaube, dass das ganz vielen Bundesligaspielern so geht, weil da einfach immer ein bisschen Glück dazu gehört. Dann brauchst du einen Trainer, der auf dich steht. Es gibt so viele Sachen, ohne die du es einfach nicht geschafft hättest. Und ich werde ganz, ganz sicher nur von diesen 100 Leben ein halbes Mal im WM-Finale stehen und das bestreiten dürfen. Und
vor allem, weil du im Fußball ja auch immer abhängig bist, auch dann von der Einzelleistung anderer. Ne? Wenn du jetzt du hättest ja diese WM-Finalgeschichte nie geschrieben, wenn Manuel Neuer gegen Algerien nicht plötzlich wie zum Hulk geworden wäre und so, ich gewinne jetzt gegen Algerien, wenn die anderen einen Blackout haben. Das finde ich auch beim Fußball einfach so krass.
Ja, brutal. Also von daher ist es ja, da darf man gar nicht drüber nachdenken, weil sonst das ja so richtig Butterfly-Effekt-mäßig. Ja. Ich habe ein richtig geiles Buch gelesen, die Mitternachtsbibliothek, führt jetzt zu weit, aber da ist das genauso beschrieben, dass alle unsere Handlungen in jeder Sekunde werfen neues Leben vor uns. Um die Frage zu beantworten. Also ja, ich weiß schon und kann das sehr realistisch einschätzen, dass ich, und da bin ich sehr, sehr glücklich darüber, dass ich genau dieses Leben treffe, wo das eintrifft und dass ich genau das Leben leben darf, was ich leben darf, weil das ist viel, 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 viel Glück.
Schöner Exkurs, das macht immer Spaß mit dir, über auch solche Sachen zu reden. Ich glaube, ihr merkt das ja auch, die jetzt mithören, als wir zusammen im Urlaub waren, wir haben ja jeden Abend eigentlich nur so über Fußball geredet. Ne?
Ja, das ist ja auch das Allergeilste.
Da bin ich so bis 4 Uhr morgens und Juli Korb hat irgendwann schon gesagt, jetzt lasst mal gut sein. Aber kommen wir mal zum Liga-Alter kurz zurück.
Ich spiele Fußball übrigens auch nur wegen der Geschichten, ne? Um sie dann zu erzählen. Also sowas, so ein Urlaub, wie wir da hatten, ne? Und dann jeden Tag einfach diese ganzen Anekdoten zu erzählen, dafür mache ich es eigentlich. Ne?
Du musst auch hundertprozentig ein Buch, also schreib bitte, du musst ein Buch schreiben.
Ja, danach. Ich schreibe, aber ich weiß nicht, ob ich es veröffentlichen will.
So Kafka, irgendwann, wenn sich umhaut, dann deine Nachfahren, die veröffentlichen es dann einfach. Ja. Liga-Alltag, ganz kurz noch. Du hast eben von realistisch einschätzen gesprochen. Ich habe in der letzten Folge gesagt, Stuttgart zum Beispiel hat sehr viel Glück, in Anführungszeichen, mit dem Spielplan. Gladbach hat sehr viel Pech. Jetzt geht's los, dass Gladbach gegen die Mannschaften unten spielt. Gladbach spielt jetzt gegen Mainz, 1 Punkt, und dann in Köln Derby, 1 Punkt. Wie wichtig ist jetzt dieses Favre'sche von Spiel zu Spiel denken, dass man nicht wie ein Fan in der Kabine plötzlich redet und sagt, ey, wenn wir jetzt 6 Punkte holen und dann haben wir Heidenheim zu Hause, dann sind wir ganz schnell Siebter wieder und so. Wie wichtig ist, dass das jetzt nicht passiert, sondern dass man sich nur auf Freitag Mainz, die ja mit Bo Svensson trotzdem immer gefährlich sind, konzentriert.
Ja, also man kann sich ja gar nicht davon frei machen, dass man so denkt.
Anfängt zu rechnen.
Ja, also deswegen sage ich ja auch immer, bitte lasst uns bei uns bleiben und uns wirklich auf eine Aufgabe konzentrieren, weil dieses ganze Rechnen einfach leider nie etwas bringt. Deswegen gewinnen alle Wettbüros und alle Menschen haben Spielschulden, weil man halt einfach nicht rechnen kann im Fußball. Man macht es trotzdem und das ist auch schön und ich liebe das auch, zu rechnen und sich alles so zurechtzulegen und wenn der gegen den gewinnt, aber ja, also es bleibt einem ja gar nichts anderes übrig, ne? Also wir müssen nicht drüber reden. Heutzutage in der Bundesliga, ne, jedes Spiel ist sowas von auf Messers Schneide und du musst zu 100% in jedem Spiel da sein. Das ist ja ganz logisch. Also dir bleibt ja nichts anderes übrig, außer dich voll aufs nächste Spiel zu konzentrieren. Und man ist ja dann auch so in der Situation, also am Donnerstag vor Mainz, wir spielen Freitagabend, da denkt ja keiner ans Derby. Ist ja klar.
Ja.
Ja. Also du denkst ja jetzt auch gerade nicht an eine nächste Podcast-Folge mit keine Ahnung wem oder
bisschen
Zahnarzt
schon,
denk nicht an.
Ein bisschen schon dieses Mal, muss ich ganz ehrlich sagen, okay, weil in der nächsten Folge ist, kann ich jetzt schon sagen, Fabian Herbers zu Gast, den wir in Gemischtes Hack immer sehr abgekultet haben, spielt bei Chicago Fire und das, der spielt zwei Tage vorher gegen Lionel Messi. Und das habe ich natürlich sofort eingetütet, geguckt im Kalender, wann spielt er und dann nehmen wir die Folge auf. Aber natürlich denke ich jetzt gerade nicht daran, kleiner Scherz, ich wollte nur ein bisschen Werbung machen.
Ja,
aber das wird, glaube ich, ganz, ganz witzig, wenn der erzählt, wie es war, gegen Busquets und Messi zu spielen. Und vorher hat er dritte Liga, glaube ich, in Deutschland.
Das ist
das Geile an der MLS, ne? Dann sitzt plötzlich Beckham auf der anderen Bank oder auf der Tribüne und ist einfach dein Gegner. Das ist schon... Würde ich dir auch irgendwie noch, also ich glaube, USA könnte zu dir auch nochmal passen.
Ja,
wenn
ja.
diese Auswärtsspiele nicht wären, diese langen, ne? Du fliegst ja einfach mal so 8 Stunden nach Salt Lake City zum Spiel und sowas.
Ja, generell, wenn man älter wird und es, also bei mir geht's, ich fühle jetzt nicht, dass es so langsam Richtung Ende geht, also ganz im Gegenteil, aber ich habe natürlich noch gar keine Auslandserfahrung gemacht, ne? Was auch an diesem wunderschönen Verein Borussia Mönchengladbach liegt, aber man denkt dann schon manchmal so, hetzte mal oder so, wobei ich das, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, in Chicago sitzen würde, dann würde ich auch denken, boah, hetzte mal, wie geil ist das denn gerade wieder bei Gladbach? Das kannst du ja immer sagen. Also hetzte mal ist ja immer das Einfachste, was du sagen kannst. Aber ja, ich sehe mich generell noch in vielen Stadien dieser Welt.
Ich finde ja super spannend immer das Thema, wie inwiefern die Mannschaft wahrnimmt, was auf den Tribünen passiert. Und jetzt war es ja so, also ich war ja auch im Gästeblock in Bochum im Stadion und da gab es ja Proteste, würde ich jetzt mal nennen. Also unsere Ultras sind ja gegangen irgendwann oder haben erst, das Spiel wurde später angepfiffen, weil eine Fahne vor Fluchtwegen, glaube ich, hing und dann abgehängt werden musste. Nimmt man sowas, wir müssen jetzt gar nicht groß über dieses Thema sprechen, aber nimmt man sowas wahr als Mannschaft sofort? Also, dass da was ist und plötzlich der Support auch ein bisschen ausbleibt und so? Also es, oder ist das so, bist du so konzentriert, dass du erst nach dem Spiel, ach, da war was? Achso, okay.
Also nimmst das sofort wahr, ne? Gerade, also du merkst ja.
Also auch ohne die Rauchbomben,
klar,
natürlich meine ich.
Du merkst eine generelle Stimmung im Stadion, du hörst jetzt nicht jedes Wort oder was die unbedingt singen, aber du weißt schon, singen die gerade was Negatives, was Satirisches oder ist die Stimmung einfach gut? Also das kriegst du schon mit. Ich habe mich ein bisschen drüber aufgeregt im Nachhinein und ich kann unsere Ultras da ja auch verstehen. Ich hätte diese Prinzipien nicht, aber ich mag generell Menschen, die nach Prinzipien leben und wenn die Fahne abgehängt wird, dann gehen sie halt und das ist auch vollkommen okay. Mich haben ein bisschen die Rauchbomben aufgeregt, weil es ist hinterher super gut gegangen, aber es war gerade in einer Phase, wo wir einen super Rhythmus hatten. Und dieser Rhythmus wird damit krass gebrochen. In der 75. Minute, da hätte ich mir mal 2 Rauchbomben gewünscht, ganz blöd gesagt, weil da hatte Bochum gerade richtig Rhythmus und dann hätte ich nicht eine Rudelbildung anzetteln müssen, damit der Rhythmus gebrochen wird, dann hätte ich mir auch mal eine kleine Rauchbombe gewünscht.
Hast du deshalb gemacht?
Ja, nee, ich habe ein bisschen übertrieben, muss ich sagen, auch ein bisschen sehr übertrieben. Es ging mir nur darum, er hat mich nicht getroffen, es tat auch nicht weh, das war Schauspielern und das mag ich auch nicht, aber das habe ich, ja, von mir, das habe ich gemacht. Ich bin auch danach in die Kabine gegangen, habe mich entschuldigt. Es ging mir nur darum, man merkt als Fußballer, wenn jemand einen absichtlich treten will. Und er wollte mich absichtlich treten, das habe ich gemerkt. Und da habe ich dann ein bisschen allergisch reagiert, da war ich auch sehr sauer. Ja, und dann ist das so ein bisschen hochgekocht, aber ich bin ja auch jemand, der seine Fehler dann schnell reflektieren und eingestehen kann. War dann noch mal in der Kabine, habe mich bei Gamboa und Riemann entschuldigt und dann war es auch okay. Und dass man das nicht macht, weil man das wirklich nicht macht, aber so eine Rudelbildung, wenn so eine Stimmung in Bochum hochkocht, die ist dann, sagen wir mal, für die Mannschaft, die führt, nicht schädlich. Und da wäre auch so 5 Minuten Rauchbomben nicht schädlich gewesen.
Das ist das nächste Mal, 70. Minute kommen die Rauchbomben.
Das hat mich in der Phase halt ein bisschen aufgeregt, dass wir gerade richtig gut drin waren und dann wird unser Rhythmus gebrochen, weil 5 Minuten ein Feuer gelöscht werden muss.
Hast du Bayern geguckt?
Ja, im Bus nicht komplett, die zweite Halbzeit nur 5 Minuten.
Schon interessant, wie sehr es, also als Laie jetzt, wie sehr es vorne stimmt, ne? Vor allem diese Achse Sané und Kane. Unglaublich finde ich deren Leistung aktuell, aber hinten ganz schön wackelig.
Ich kann dazu, also ja, Kane und Sané, Wahnsinn. Ich finde Kane unfassbar geil für so einen klaren Neuner, was der für ein Gefühl hat, wann er kippen muss, was der für eine Ruhe am Ball hat und vor allen Dingen so seine Attitude, dass er Gas gibt, ne? Egal wie es steht, und auch so eine Mannschaft mit, nicht unbedingt mit Worten, sondern mit so Taten mitreißen kann, ne? Weil der hat 100 Millionen gekostet, teuerster Transfer jemals in der Bundesliga. Wenn so einer mal vorne anläuft, dann denkt sich jeder, ja okay, dann gebe ich jetzt auch mal Gas, weil ich möchte jetzt auch nicht, dass Harry Kane hinterher sagt, warum gibt's kein Gas? Hm. Also Sané sowieso ein Spieler, den gibt's. Also ich bewerte Spieler total gerne, nachdem ich gegen sie gespielt habe. Sané ist für mich, der ist mein Endgegner.
Und deswegen sage ich die ganze Zeit auch immer, diese 100 Millionen, die natürlich absurd sind, sind im Nachhinein, jetzt ein Hot Take, gar nicht so hoch, weil sie mit Sané natürlich noch einen Neuzugang quasi dazu bekommen haben. Weil das siehst du ja auch wieder, wir haben eben darüber gesprochen, wie abhängig man als Einzelsportler halt auch von anderen Sportlern innerhalb der Mannschaft ist. Und bei Sané merkst du ja eindeutig, wie der einfach nochmal 10% draufgepackt hat, weil der jetzt diesen starken Mann an der Seite hat, ne? Also der ist ja so gut geworden, seit Kane da ist. Das ist ja, Tuchel hat ja kurz vorher gesagt, es liegt nur an Leroy, der kann der Beste der Liga werden. Es liegt nur an ihm. Und jetzt hat er den Kane an der Seite und hat scheinbar irgend auch einen Brustlöser oder irgendwas im Kopf hat sich gelöst und plötzlich ist der ist ja so gut, das ist ja Wahnsinn.
Also ich weiß nicht, also es liegt bestimmt auch irgendwie an Kane. Ich finde aber, dass Sanés Lobby in Deutschland ganz furchtbar ist für das, was er spielen kann. Also ich habe irgendwie das Gefühl, wenn der zwei Spiele nicht so spielt, wie alle wollen, was immer mal passieren kann, dann wird ihm direkt alles abgesprochen. Ich finde,
das kann ich aber ganz sofort sagen, woran das liegt.
Unfassbar krassen Spieler, ich finde den so gut.
Ne? Das liegt einfach nur an dieser Körperhaltung, die, wenn er den Ball nicht hat, arrogant wirkt und lethargisch. Das war bei Mesut so, das ist bei Toni Kroos so, das ist, da haben die Deutschen irgendein Problem mit. Naja. Weil das ist dieses Juan Arango in Gladbach auch. Der stand da ja immer so und du denkst so, weiß der überhaupt, ist ihm das hier irgendwie, ist das wichtig für den oder so? Und dann, wenn du dann mal nicht die Leistung bringst, dann wird das direkt angesprochen. Ja, guck mal, wie lustlos der ist. Und wenn der aber ab und zu, das ist diese Körperhaltung, Grätschen, sonst was so, dagegenhalten, das finden die halt super. Das ist, glaube ich.
Ja. Ey, ich bin ja als Fußballer bin ich da ja komplett anderer Meinung.
Ja, ich bin auch anderer Meinung. Ich glaube nur, das ist der Grund. Ja. Das ist definitiv der Grund.
Also wenn das der Grund ist, dann bin ich sehr froh, dass ich immer so einen roten Kopf bekomme.
Stimmt, du warst echt immer diese Hoeneß-Birne, ne?
Genau. Und da denkt man immer, also er kann zwar nichts, aber der gibt alles. Ja, ich muss ja sagen, dass ich so Spieler, die in sich selbst ruhen und die dann trotzdem immer alles richtig machen, also wie zum Beispiel mein Lieblingsbeispiel Toni Kroos bei der WM 2018 gegen Schweden bei diesem fürchterlichen Fehlpass. Und ich meine nicht, dass er danach das Tor macht, das hat nichts damit zu tun, aber der spielt nach diesem Fehlpass den gleichen Pass 8-mal hintereinander wieder, weil es der richtige ist. Und den juckt das gar nicht, was irgendwer gerade sagt. Und das ist für mich wahre mentale Stärke, sich aus nichts aus der Ruhe bringen zu lassen. Egal, was alle anderen sagen, wie gerade das Stadion reagiert.
Das finde ich spannend. Das kannst du auch auf ganz viele andere, auch auf meinen Job. Ich bin ja auch in einem Berufsfeld tätig, wo auch Quote eine Rolle spielt. Und da neigt man eben auch immer dazu, wenn mal die Quote nicht gut war, gibt's immer Stimmen, die sagen, okay, jetzt müssen wir eigentlich das verändern und das verändern. Und wenn man dann aber einfach mal so weitermacht und merkt, ach, es wächst doch, wahrscheinlich kannst du es auf alle möglichen Berufsfelder projizieren.
Und wenn wir über Mentalität reden, ne, so wie, was man immer für Wörter, konzentriere ich mal auf Fußball, Fokussierung, was da alles für Wörter immer rumgeistern, was man alles einfach gar nicht fassen kann, was man auch gar keinen Sinn macht, weil man es halt nicht fassen kann. Das ist für mich Mentalität. Mhm. Toni Kroos, ich habe mal eine Kolumne bei 11 Freunde geschrieben über Toni Kroos Mentalitätsmonster, weil wenn du immer gleich spielst und dich aus nichts aus der Ruhe bringen lässt und immer so spielst, weil du weißt,
wie eine Nähmaschine ist,
ja, weil du weißt, es ist richtig, das ist für mich Mentalität.
Wie ich gerade einfach so überheblich sagte, ich arbeite ja auch in einem Berufsfeld und mir sitzt ein Fernsehpreisträger gegenüber. Weißt du, ich kann von dir eigentlich lernen. Ja, und dann sagt er noch so nonchalant und da habe ich eine 11-Freunde-Kolumne geschrieben. Habe ich auch gemacht. Eigentlich haben wir den gleichen Job, nur dass du noch Fußballprofi bist.
Ja.
Podcaster bist du jetzt auch, bist ja fest angestellt hier.
Ja, das stimmt. Aber
Scheiße, ich habe ein Monster erschaffen.
Wobei ich dir sage, zum Thema Fernsehpreis, das ist halt auch once in a lifetime. Ne? Hatte ich auch einfach Glück. Ich glaube auch, dass der bald abgeschafft wird, habe ich so irgendwie so ein Gefühl. Von daher Ja, und man muss ja auch sagen, es ist ja auch voll der Mythos, dass Fußballprofis so viel trainieren. Das stimmt ja gar nicht. Ich habe ja unheimlich viel Zeit und dann kann ich halt auch noch viel machen.
Ja, das stimmt. Schön, immer bei sitzt immer irgendwelchen Italienern wahrscheinlich rum, ne? Kann ich mir vorstellen, nach dem Training.
Unter anderem, wobei ich dir jetzt sage, mittlerweile ist Fußball auch kein Traumjob mehr. Ne? Früher warst du wirklich um 12 Uhr mit Weißwein beim Italiener, heute muss er noch eine Aktivierung davor machen und noch keine Ahnung was und dann bist du erst um 15 Uhr da raus. Ja. Gib mir da alles nicht.
Früher gab es noch Typen, Christoph. Früher gab es noch Typen, gibt's nicht mehr. Und wenn heute einer ein Typ ist, dann heißt es so plötzlich, der muss weg. Ja, lass mal ganz kurz noch ein Exkurs. 4-2 hat Darmstadt gegen Bremen gewonnen, das hat mich interessiert. Mhm. Weil ihr habt ja jetzt auch da gespielt, habt euch drei gefangen in der ersten Halbzeit. Was macht so eine Mannschaft aus? Also, dass die, ja eigentlich so auf dem Papier, ja ist ja der Kader ja nicht besonders gut. Das werden die schon verkraften, dass ich das jetzt sage, in Darmstadt. Aber geht das nur über Mentalität oder hast du die beobachtet und das ist auch echt ein guter Fußball, so wie bei Baumgart zum Beispiel letzte Saison. Auch jetzt Köln spielt ja nicht schlecht, die holen nur keine Punkte.
Also es geht nie nur über Mentalität, weil wie eingangs schon mal angesprochen, jeder, der Fußballprofi ist, hat eine krasse Grundmentalität in diesen ganzen Soft Skills wie Konzentration, Fokussierung. Man will es mehr als der Gegenspieler. Da sind alle Spieler, die Bundesliga spielen, ungefähr gleich aufgestellt, weil sie sonst keine Bundesliga spielen würden. Deswegen kannst du nicht nur darüber ein Spiel gewinnen. Trotzdem gibt es natürlich die Wahrheiten, dass die Aufsteiger im ersten Jahr nicht absteigen und das zweite Jahr eigentlich das schwerste ist, weil eine Euphorie unfassbar wichtig ist, ne, für einen Verein, für einen Spieler, wenn du dieses Gefühl hast, du willst allen zeigen, dass du das mitspielen kannst, dieses Niveau, das kann schon eine Mannschaft beflügeln und berauschen und das hat gerade Heidenheim, das hat gerade Darmstadt, ist immer einfacher aus der Rolle des Underdogs zu spielen, ja, und halt diese krasse Euphorie, die du im ersten Jahr halt noch hast, deswegen, also gegen die Aufsteiger, vor allen Dingen bei denen zu Hause spiele ich in den ersten 10 Spieltagen sehr ungern.
Und nun Werbung.
Wenn so ein großes Fußballfest ansteht wie die Europameisterschaft jetzt 2024, dann ist es bei mir immer so, wenn ich keine Karten habe fürs Stadion, dann versuche ich mir irgendwie auch die Stadionatmosphäre nach Hause zu holen. Also dieses, ihr kennt das ja, wenn Spieltag ist, dann steht man ja morgens auf und hat schon diese Spieltagsaura überall. Und das habe ich bei diesen großen Turnieren auch. Und wenn ich keine Karten habe, dann versuche ich mir das auch nach Hause zu holen. Lad Freunde ein, dann holt man was, guckt man, was wollen wir essen, was wollen wir trinken vor allem. Wo gucken wir? Ist mein Fernseher groß genug? Was ist, wenn der ausfällt, der Fernseher? Was mache ich dann? Und so weiter, weil viele guckt man ja auch mittlerweile über Stream und so weiter und so fort. Aber all diese Fragen, die kann ich euch komplett abnehmen, beziehungsweise mein heutiger Werbepartner. Das ist Lidl. Lidl Deutschland hat nämlich was ins Leben gerufen. Ihr könnt euer eigenes Fanfest, euer Lidl-Fanfest gewinnen, euer Private Viewing quasi, für ein Spiel während der UEFA Euro 2024, weil Lidl ist offizieller Partner der UEFA und bringt eben die Europameisterschaft dann zu euch nach Hause und so nehmt ihr teil. Ihr müsst euch mit 5 Leuten aus eurer Community in einer Reihe aufstellen, ein Video eurer Teamaufstellung machen, bitte also wie bei Fußballspielen von links nach rechts filmen, ob ihr dabei singt, euch vorstellt oder einfach nur lächelt, könnt ihr entscheiden. Video über lidl.de/fanfest hochladen. Kontaktdaten angeben, Teilnahmebedingungen bestätigen und Daumen drücken. Und die Teilnahme ist bis zum 5. Mai möglich. Ganz wichtig noch als Info ist, dass ihr eine Community seid und eine Fläche von 250 bis 500 Quadratmetern zur Verfügung habt. Ganz egal, ob ihr ein Sportverein seid, ein Freizeitverein, eine soziale Einrichtung, Nachbarschaft oder einfach eine Freundesgruppe seid. Völlig wurscht, wäre aber ganz gut, wenn ihr euch kennt. Und das beinhaltet das Lidl-Fanfest. Also das könnt ihr kriegen. Teilnahme von 50 bis 250 Personen sind machbar. Eine große LED-Leinwand für die Übertragung eines Spiels während der Fußball-EM. Ein Foodtruck gibt's, eine Getränkestation, eine Fotobox, eine Kinderspielstation, wenn die auch dabei sein wollen und viele weitere Überraschungen. Mehr Infos findet ihr auf lidl.de/fanfest und in den Shownotes.
Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Copa TS.
Du bist nie abgestiegen irgendwo, ne? In der zweiten Liga haben wir jetzt die erste Trainerentlassung bei Schalke 04. Du bist mit Dominik Drexler ja sehr gut befreundet,
ja,
der da spielt. Hat man da jetzt, geht da so die Angst um, dass man völlig abstürzt oder glaubst du, Schalke ist too big to fail, wie man so schön sagt?
Schalke hat einen, also für...
Der Kader ist ja
gut. Ja, super. Genau. Für, also die werden nicht absteigen. Dafür sind sie wirklich too big to fail, allein von der Kaderzusammenstellung. Also Angst in Domme Drexlers Leben bei einer Trainerentlassung gibt's keine Angst, weil der hatte, glaube ich, mehr Trainer als Spiele so gefühlt.
Der Suat Serdar unter den Fußballern.
Ja, wirklich. es ist schon irgendwie krass, wie schnell das immer geht, wenn du die Schalker Rückrunde in der Bundesliga siehst und jetzt die ersten 6-7 Spiele von Schalke in der Hinrunde der zweiten Liga. Hm. Du kannst dir halt.
Wie ist das zu erklären?
Ja, das ist weil der so Trainer, schwer.
Also,
ne?
Ich habe vorher, also der Trainer hat eine super Rückrunde gespielt. Die wurden mit Applaus in die zweite Liga verabschiedet. Dann habe ich im Phrasenmäher-Podcast, war es, glaube ich, da war Thomas Reis zu Gast, dachte ich so, ich glaube, der passt gut dahin, so dass so ein Arbeiter irgendwie so wirkt so ganz nett und irgendwie passt, obwohl er nicht daherkommt, ins Ruhrgebiet und so und Bochum sozialisiert und so weiter und so fort. Und dann geht das so schief in so schneller Zeit. Also das ist so komisch manchmal. Ist das wie so ein Virus, der sich manchmal in so eine Mannschaft einpflanzt und du kannst es nicht aufhalten? Oder wie ist das zu erklären?
Eine Fußballmannschaft ist ja so ein ganz, ganz zartes Pflänzchen und du verlierst eine Kabine schneller, als du denkst, und das meine ich jetzt gar nicht von Insiderwissen irgendwie von Schalke 04, weil Domme Drexler und ich viel reden, natürlich auch irgendwie so über Fußball, aber
fahr doch mit dem nächstes Mal in Urlaub, wenn du willst.
Aber da habe ich jetzt nicht so die Insider-Informationen, also ich kann es eigentlich nur so beurteilen, wie ich es wahrnehme. In der ersten Liga tat Schalke diese Mannorientiertheit total gut. Es war total unangenehm, gegen sie zu spielen. Das fällt ihnen in der zweiten Liga auf die Füße. Und wenn es immer nur, es wird jetzt, wir wollen jetzt auch nicht die ganze Zeit über irgendwelche fachlichen Themen reden, aber wenn du dann irgendwie zwei Spieler hast, die es nicht so gut spielen können, hast einen Innenverteidiger verloren, hast den Tom Kraus verloren an Mainz, hast du ein paar Spieler verloren, die das gut spielen konnten, weil sie die Gegenspieler fressen konnten, dann kannst du es nicht mehr spielen. In der zweiten Liga wieder ist was ganz anderes gefragt und auf einmal, obwohl du nichts anderes gemacht hast, klappt es auf einmal nicht mehr. Und das kannst du dir gar nicht erklären. Und dann bist du auf einmal, ich hatte Thomas Reis, war mein Co-Trainer in Bochum damals.
Also, ach ja.
Ich mag ihn auch sehr gerne. Und auf einmal stehst du da. Wie kannst du es dir selbst nicht erklären, weil es nicht erklärbar ist. Deswegen bin ich ein großer Fan davon, was wir eben auch hatten. Der Fußball verändert sich immer, die Situation verändert sich immer. Und wenn du zwei Spieler neu hast in deinem Kader und zwei alte sind weg, dann kannst du wahrscheinlich nicht mehr das spielen, was du spielen wolltest oder was du gespielt hast in der letzten Saison. Du musst dich ständig neu erfinden. Und aus der Ferne betrachtet würde ich sagen, hat es Schalke nicht getan, was ich verstehen kann, weil es super geklappt hat. Und dann fällt es total schwer zu sagen, wir hatten jetzt die ganze Zeit so Erfolg. Jetzt haben wir einen Spieler ausgetauscht und jetzt soll es nicht mehr klappen, glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass es so ist.
Und dazu kommt sicherlich auch die Tatsache, in der ersten Liga ist es so, ach, wir spielen heute gegen Schalke, die müssen wir packen. Und jetzt, wenn die jetzt irgendwo hinfahren, machen der Gegner immer das Spiel des Lebens.
Ja klar, 100%.
Gegen Schalke 04.
Ja, klar.
So Männer, wir aus Elversberg spielen heute in der Veltins Arena auf Schalke. Das ist unser Bayern München hier quasi. Das kommt auch immer noch dazu, oder?
Ja, 100%. Also Gladbach gegen Bayern, immer. Ich habe zweite Liga angefangen mit Bochum, professioneller Fußball, und dann hatten wir einmal Bayern München im DFB-Pokal. Ich bin 4 Tage vorher, und das hat wahrscheinlich gar nichts gebracht, bin ich immer um 20.30 Uhr abends spazieren gegangen, um meinen Biorhythmus anzuwerfen. Also, weil dieses Spiel war für mich das Spiel des Lebens. Und du bist dann nochmal anders, ne? Und das, als Underdog ist es immer leichter zu spielen und deswegen Bayern München über 10 Jahre, dass die 10-mal hintereinander Meister werden, das ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, weil wenn du immer der Favorit bist und alle eigentlich wollen, dass du stolperst, ist schon scheiße insgesamt.
Thomas Reis ist jetzt entlassen, so eine Trainerentlassung, was passiert da eigentlich in der Mannschaft? Ist das sowas wie, hat man im Kopf so einen, als Spieler so ein boah, endlich, oder auch Scham, so wir haben den im Stich gelassen, oder kommt es auch immer auf die Entlassung halt an?
Kommt immer auf die Entlassung an, kommt immer auch so ein bisschen auf persönliches Empfinden an, wenn du einen Trainer mochtest, dann denkst du, boah, scheiße, und hast so ein bisschen Scham, wenn du nicht mochtest und hätte ich nicht spielen lassen, dann denkst du, ja, endlich ist er weg, der hatte eh keine Ahnung, also ist immer, glaube ich, auch krass persönliches Empfinden, aber jetzt, was jetzt passiert, ist einfach nur, dass die Hierarchie neu gemischt wird. Ne? Jetzt geht's wieder, Deswegen gibt es einen Trainerwechseleffekt, weil sich jetzt alle nochmal im Training 3 oder 4% mehr anstrengen, damit die nicht gespielt haben, sehen jetzt ihre Chance zu spielen. Die gespielt haben, müssen sich jetzt wieder neu beweisen. Deswegen gibt es neuen Konkurrenzkampf, neue Hierarchie und deswegen gibt es einen Trainerwechseleffekt.
Ich würde jetzt als Fan auch einfach nur denken, Schalke bräuchte jetzt ehrlich gesagt eben nicht so jemanden, der einfach nur so auf Mentalitätsebene Impulse setzt, sondern wirklich ein Fußballfachmann. Weil wenn man das, was du sagst, jetzt zu Rate zieht, dieses 2, 3 Spieler sind weg, wir versuchen aber ein ähnliches System und dann braucht es ja, glaube ich, eher jemanden, der das halt erkennt und ganz seriös diese Mannschaft auf die zweite Liga einstellt und quasi erwachsen diesen Zweitliga-Fußball spielen lässt. Ne? Da geht es ja auch nicht um schön spielen, das ist eine sehr krasse Floskel. Aber ich erinnere mich an die Saison mit Luukay, mit Gladbach, als wir da alles durchrasiert haben in der zweiten Liga. Da wäre nie richtig schön gespielt, außer manchmal Marco Marin und Rob Friend vorne gezaubert. Aber sonst waren das immer so, Sascha Rösler nickt irgendwie im Hinterkopf das Ding da rein. Und so musst du ja quasi aufsteigen. Das ist ja kein schöner Fußball in der zweiten Liga.
Nee, auf gar keinen Fall. Also zweiteilig beantwortet, du brauchst immer einen Fußballfachmann. Diese ganzen Mentalitätskoryphäen, die bringen es gar nicht.
Auch nicht innerhalb einer, am Ende einer Saison vielleicht manchmal schon, oder?
Also den einzigen, den ich hatte, den ich jedem ans Herz legen würde, ist mein Freund Peter Neuruf.
Oh.
Weil der hatte was Ehrliches dabei. Der hat nicht irgendwelche Filme gezeigt oder so, sondern der hat dich stark geredet. Hm. Du wusstest, dass er dich stark redet, aber du hast es ihm wirklich geglaubt. Und das ist eine Qualität von Rhetorik, von allem, die haben nicht viele Menschen auf diesem Planeten. Weil jeder Spieler, also ich merke schon, wenn jetzt der Baum brennt und dann kommt einer und sagt, ey, du bist so gut, ne? Mhm. Dann denke ich mir, ja, genau. Aber Peter Neuro hat das wirklich geschafft.
Wie hat der euch denn damals gerettet?
Der hat,
also, gerettet, wann war das, welche Saison?
11/12.
Ja.
Glaube ich. Ich weiß es gar nicht, wenn ich das so erzähle, dann ist es ja genau dieses stark reden, was ich gerade probiert habe, schlecht zu reden. Mhm. Also der hat mich nach dem ersten Training, hat er dich zu sich geholt, genau, und hat mir gesagt, dass das total schade ist, dass ich Bochum ja bald verlassen werde, weil, also ich kann ja hier nicht mit den ganzen Clowns zusammenspielen, ich bin ja viel besser als die. Und dann hat er sich in Leon Goretzka geschafft und hat ihm, glaube ich, das Gleiche gesagt. Also das weiß ich auch, dass er ihm ungefähr das Gleiche gesagt hat. Und wir waren dann 2 Säulen von ihm, ne? Wir waren auch unantastbar und die letzten 6 Spiele bestreiten wir so. Und der hatte einfach einen Charme, ein verschmitztes Lächeln, was ganz Ehrliches. Aber
trotzdem habt ihr ja auch gewonnen.
Ja, der hat den da hatten wir Thomas Reis war damals Co-Trainer und Darius Bosch.
Zaubermaus.
Und wir haben in Cottbus gespielt und wir kamen rein und hatten wie immer so Spielbesprechungen und ich weiß noch, dass er reinkam und hat zum Thomas Reis gesagt, Reisi, mach mal den Laptop zu. Ganzen Laptop-Trainer gehen mir auch auf den Sack. Die Friseure aus Cottbus. Und dann hat er so ein bisschen angefangen. Und es war irgendwie total lustig, aber es hat geklappt. Und wir müssen natürlich am Ende nicht darüber reden, dass wir auch hätten in Cottbus verlieren können. Mhm. Wir haben aber gewonnen. Und mit dem Sieg hat ein neuer Trainer ein Glauben in dieser Mannschaft erweckt. Das habe ich wirklich so noch nie erlebt. Und dann haben wir 5 Spiele am Stück gewonnen und waren gerettet. Und ich habe Peter Neuro alles geglaubt. Also der hat alles richtig gesagt, so gefühlt, ne? Und ich dachte, das wäre auch, wir hatten dann ein Heimspiel, das erste gesehen, Pauli 3-0 gewonnen, wie auch immer. Da hat er vorher gesagt, so, jetzt macht mal alle eure Augen zu. Und ich dachte, boah, jetzt kommt was krass Motivierendes. Und dann hat er einfach gesagt, so, jetzt macht's wieder auf und jetzt seid ihr wieder. Also es war auch so.
Was hat er gesagt, Entschuldigung?
Jetzt könnt ihr so wieder aufmachen nach 10 Sekunden, jetzt seid ihr wer. Und wo man sich dachte...
Ah, wie Hypnose quasi.
Ja, genau, wo ich mir jetzt so dachte, okay, krass, ich dachte, da kommt viel mehr.
Peter Neuro, der Mentalist, ja, genau. Der dritte Ehrlich-Brother.
Aber du hast es ihm geglaubt. Und ja. Das ist eine Qualität, die haben nicht so viele. Vor allen Dingen, ich glaube auch so die neue Generation, die fällt dann nicht so naiv drauf rein, wie wir es getan haben. Deswegen, ich glaube, dass das... Jetzt habe ich Peter Neuro viele Credits gegeben. Mhm. Generell klappt das nie. Und es
klappt vor allem wahrscheinlich nicht über eine ganze Saison.
Nein, das ja sowieso nicht. Ne? Du musst immer einen spielerischen, das Spiel immer am Spiel erklären. Immer. Weil diese ganzen Soft Skills haben die anderen auch. Das kannst du mal gezielt einsetzen, aber das stumpft sich am schnellsten ab. Also das Spiel immer am Spiel erklären.
Kommen wir mal zur Rubrik hier. Topmöller der Woche.
Der Topmöller der Woche.
Der Kicker titelt, HSV durchbricht Schallmauer, die Mitgliedszahlen wachsen beim Hamburger SV stetig an. Ab dem 1. Oktober zählen die Rothosen 100.000 Mitglieder. Innerhalb von einem Jahr haben die Hanseaten ihre Mitgliederzahl von 90 auf 100.000 gesteigert. Der Verein schreibt, verteilt auf 52 Länder der Welt eine Verbundenheit, die Liebe zum HSV. Ja, Gratulation, ne? HSV, einfach, ja. Ich will wieder dieses Auswärtsspiel.
Ich auch.
Oder? Also, weil aktuell die Blitztabelle, die finde ich auch richtig gut, weil ich bin ja sehr norddeutsch sozialisiert und so. Ich mag Norddeutschland und die Tabelle gerade 1. Pauli, 2. HSV, 3. 96, 4. Holstein Kiel. Oh. Also Norddeutschland hat Bock auf Bundesliga, kann man von ausgehen. Und zwei davon, die sollten es doch wohl packen, oder? Also ich hättest du auch mal wieder Bock in die, ich weiß nicht, wie diese ganze die ganzen Werbenamen von diesen ganzen HSV, ich weiß gar nicht mehr, wie es aktuell heißt.
Volkspark.
AOL Arena. Nee, stimmt, natürlich, das heißt ja Volkspark. Ja, natürlich, klar, oh Gott. Wegen Kühne, der hat es auch zurückgekauft. Genau, Volksparkstadion. Da haben wir schon wieder Bock drauf, ne? Oder Millerntor und so.
Das ist unfassbar. Ja. Also man will ja als Fußball immer in diesen geilen Stadien spielen, wo es nach Fußball riecht, und da gehört auf jeden Fall mal HSV und St. Pauli mal richtig dazu.
Ja, also Gratulation nach Hamburg. Kommt mal.
Ja, nervt mich aber auch ein bisschen. Wir haben, glaube ich, 98.700 oder so, ne? Gladbach-Mitglieder. Als ich das nämlich gelesen habe und wir nicht im Club 100 sind, habe ich mir nämlich gedacht, so jetzt.
Dafür sind wir in der Bundesliga.
Ja.
Der Flopmöller.
Der Flopmöller der Woche.
Sky Sport schreibt, harte Fehlentscheidung gegen Liverpool. Liverpool hat am Wochenende 2-1 gegen Tottenham verloren und Kloppo wütete. Ich habe noch nie ein Spiel wie dieses unter solch unfairen Bedingungen, verrückten Entscheidungen gesehen. Es ging dabei vor allem um eine Szene, als ein Tor von Luis Diaz abgepfiffen wurde. Linienrichter hatte abseits entschieden, aber es war kein Abseits. Und der VAR hätte sich da eigentlich melden müssen, hat er aber nicht. Komischerweise ist bis jetzt nicht ganz geklärt, was da jetzt schief lief. Auf jeden Fall stand er nicht im Abseits. Tor würde nicht gegeben. Und Liverpool hat zwei Platzverweise gehabt und es war ganz merkwürdig. Und kurz danach hat Liverpool auch ein Tor gefressen und so. Also Kloppo ist ja dafür bekannt, dass er sich gern mal über die Schiris beschwert. Ich finde aber auch, wenn er es macht, oft dann auch zu Recht. Das ist nie so, dass er so Mourinho-mäßig, ich werfe mir jetzt vor die Mannschaft, damit die Ruhe haben und ich sage irgendeinen Quatsch. Ja. Und das war wirklich krass. Also wir haben diesen Videobeweis und das darf einfach nicht passieren. Das darf nicht passieren.
Hat der Schiri denn gepfiffen, weil sich der Assistent.
Der Linienrichter die Fahne gehoben. Ja, aber und dann gab es Abseits.
Ja, okay, das verstehe ich, aber ich habe die Szene nicht gesehen, hat den Ball reingeschossen, ist übermittelt, ob der Schiedsrichter gepfiffen hat. Also als der Assistent die Fahne gehoben hat, so nach dem Motto, Abseits, und dann hat er gepfiffen, weil wenn er pfeift. Dann ist
Ich glaube nicht.
Ja, wenn er nicht gepfiffen hat, dann macht er gar keinen Sinn.
Ja, ist also ein Riesenskandal auf jeden Fall. Gab es so auch noch nie. Und die haben auch den Fehler zugegeben. Die wurden so jetzt auch nachträglich. Für das Wochenende wurde der Videoschiri, glaube ich, bestraft und durfte jetzt am Sonntag nicht mitmachen. Premier League. Muss schön draußen bleiben. Sitzen wahrscheinlich auch im Kölner Keller für die Premier League. Ich weiß nicht. Wo sitzen die denn dann? Sitzen die im Birmingham-Keller?
Ja, ich würde auch sagen Birmingham.
Birmingham-Keller. Ja, aber gerade auf dem Level, bei dem Spiel, das ist schon hart. Gleichzeitig patzt City bei Wolverhampton, verliert 2-1 und so. Das ist, das nimmst du mit nach Hause, so ein Ding. Also ich glaube, Kloppo hat keine Nacht zugemacht. Also da wäre ich nicht gern Nachbar gewesen. Das darf nicht passieren. Ich habe so mitgelitten mit denen.
Ja, also wenn ein Videoassistent für ein Wochenende nicht mitmachen darf, dann weißt du schon, das war wahrscheinlich jetzt nicht so gut. Ne?
Voll. Und ich finde Liverpool gerade wieder so spannend, weil daran siehst du auch wieder die Trainerqualität von Klopp. Weil der war in einer Krise. Und dann natürlich haben die unfassbare Ausgaben, unfassbar teure Gruppe, trotzdem nicht so viel ausgegeben wie die anderen Mannschaften. Und dann aber trotzdem über das System. Einfach weil die wieder dran glauben.
Ja,
und guck dir Manchester United an. Manchester United ist ein Mittelklasseverein. Die haben jetzt verloren zu Hause 1-0 sang und klanglos gegen Crystal Palace. Die haben in München, klar ist 4-3 ausgegangen, aber eigentlich keine Chance gehabt. Und Manchester United ist ein Mittelklasseverein aktuell. Und Liverpool, allein dieser Verdienst, das ist ein Verdienst, den kann man gar nicht hoch genug anrechnen, das kloppt. Dass ihm das nicht passiert gerade, sondern dass die schon wieder zum Meisterschaftsaspiranten macht. Und wenn diese Schiri-Entscheidung nicht gewesen wäre, hätten sie wahrscheinlich einen Punkt geholt in London jetzt bei Tottenham und wären jetzt ganz weit oben wieder dabei. Und gerade durch den Punktverlust von City, das ist echt bitter.
Ja, also man muss auch sagen, er hat Liverpool abermals und das erste Mal so richtig offensichtlich krass neu erfunden. Mhm. Also was die für ein Fußball spielen. Ich habe zwei Premier League Spiele von ihnen gesehen und im Testspiel gegen Bayern München, wo Franz Kretzig ein Tor macht.
Ja.
Also Liverpool, die spielen einen unfassbar geilen Fußball. Auch dass Szoboszlai viel auf der Acht spielt und so, das sind ja alles Entscheidungen, das ist ja kein Zufall, wie sie spielen. Ne? Also die sind wieder richtig in den Ballbesitz übergegangen, was ich total mag von Staffel.
Ach, guck mal, das ist ja spannend, weil ich als Laie habe jetzt gedacht, die haben einfach gar nicht so viel verändert.
Nee.
Die haben sehr viel verändert.
Ja, sehr viel verändert. Also allein von so von Raumaufteilung, dass sie mit zumindest die Spiele, die ich gesehen habe, oft mit 3-2 aufgebaut haben. Also die haben richtig viel verändert. Mhm. Finde es total spannend und gut. Und daran siehst du einfach, dass Jürgen Klopp ein herausragender Trainer ist. Also ist jetzt auch irgendwie kein Geheimnis. Ne? Mhm. Also was der jetzt nochmal aus Liverpool macht, nach einer schwierigen Saison nochmal so den Turnaround zu bekommen und nochmal auch das Spiel so zu verändern. Und es klappt einfach wieder. Das ist schon eine einzigartige fast Qualität.
Ich glaube auch, wenn die diese Saison einen Titel holen, egal welchen, wenn es nicht gerade der League Cup ist, dann ist es einer der wertvollsten Titel, weil das jetzt in dem Wissen von dir jetzt, dass es nochmal wirklich so einen auch sehr krassen taktischen Umbruch gab. Natürlich wusste ich, dass die Mannschaft sehr verändert wurde, aber ich hatte dann nichts auf dem Schirm, weil ich nicht alles 90 Minuten geguckt habe, dass sie auch taktisch extrem viel verändert haben. Ja, krass. Krasser Trainer, der auch international spielt mit Liverpool natürlich, aber jetzt steht auch Champions League an, da müssen wir nochmal ganz kurz drauf gucken. Unter der Woche jetzt Union, erstes Heimspiel gegen Braga. Braga, die Mannschaft mit dem Felsen im Stadion, aber jetzt sind sie, das ist auch eine Tradition, ne? Dieses Stadion, als Fußballfan weiß man einfach, Braga, das sind doch die mit dem Felsen im Stadion. Muss ich mal dran denken, als wir 2004 gegen Tschechien das letzte Gruppenspiel gespielt haben, 1-0 Ballack, 1-1 Marek Heinz, Freistoß, er ist dann zu Gladbach gewechselt und dann Milan Baroš, 2-1 gemacht, hat parallel Holland gegen Lettland in unserer Gruppe in Braga gespielt und das wurde im Splitscreen manchmal.
Weißt du das oder hast du dich darauf vorbereitet?
Nee, sowas weiß ich.
Das ist krass.
Ja, genau. Und Union gegen Braga. Eigentlich wäre das ja alles dafür, also Union hat ja diese komische Delle gerade, diese kleine Krise. Eigentlich ist es keine kleine Krise mehr. 4 Spiele in Folge verloren ist keine kleine Krise. Es ist gerade für
Union Berlin.
Ist eine Krise, aus der sie rauskommen werden, aber es ist eine Krise. Und das wäre eigentlich alles angerichtet dafür, mit dem Champions League Heimspiel so eine Krise zu beenden, oder? Ich glaube, also.
Ist ja ganz häufig so, dass wenn ein neuer Wettbewerb ansteht, dass man dann wieder ganz befreit ist. Mhm. Champions League, Union Berlin können nichts verlieren, haben schon alles gewonnen. Mhm. Von daher wieder die Underdog-Rolle, die ihnen gut tun wird. Also ich glaube, ich glaube daran, dass Union durch die Gruppe kommen kann.
Mhm. Ah, krass. Ja, und Bayern, Bayern kann einen Riesenschritt machen, wenn die jetzt in Dänemark spielen bei Kopenhagen, wenn die einen Auswärtssieg landen, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann sieht das schon sehr gut aus in der Gruppe. Und der BVB, da bin ich extrem gespannt drauf, zu Hause gegen AC Mailand. AC Mailand, die wahnsinnig stark gerade sind, also punktgleich mit Inter. Und Dortmund hat, die haben auch bei Paris gespielt, aber trotzdem auch so sehr, ein sehr grauer Auftritt. Irgendwie war so ein bisschen so sehr unterlegen. Bin ich gespannt. Also so Dortmund, AC Mailand, das ist doch, oder?
Das ist Fußball.
Das erinnert mich, ich da als Fußballfan, ja, denke ich immer an dieses, ich glaube, das war das Europa League oder UEFA Cup. Halbfinale 2002 war das, glaube ich. Da haben sie den AC Mailand geschlagen, haben danach im Finale gegen Feyenoord Rotterdam gespielt.
Ich habe mich nicht vorher drauf vorbereitet.
Nee, wirklich nicht.
Das ist echt krass.
Aber danach haben sie im Finale gegen Feyenoord Rotterdam gespielt, in Rotterdam. Das Finale war in Rotterdam und da hat Van Hooijdonk hat getroffen.
Was hat der für Freistöße?
Pierre Van Hooijdonk. Wow. Und Jürgen Kohler hat da sein letztes, glaube ich, war sein letztes Fußballspiel, hat rot bekommen. Das war ein ganz bitteres Finale und ich glaube, sie haben vor im Halbfinale gegen AC Mailand 4-0 oder so gewonnen und Jörg Heinrich noch getroffen, so völlig irre.
Bist du gefälscht oder woher weißt du das? Wie alt warst du da, 40?
Keine Ahnung, aber deswegen bei Dortmund AC Mailand denke ich immer an dieses Spiel. Diese Zeit, das war eine tolle Dortmund-Zeit irgendwie mit Amoroso und so, das ist einfach toll. Einfach, also da diese Dortmund-Zeit, dann Trikots noch von goal.de, von Borussia Dortmund, weißt du?
Du bist bei sowas, bist du wirklich eine absolute Maschine. Also
weiß ich nicht, dass Liverpool die Taktik verändert hat.
Ja, aber ich würde schon sagen, dass ich in sowas echt nicht so verkehrt bin, aber du bist da nochmal ganze Ecke weiter. Das ist ja ganz
kann natürlich sein, dass jetzt Brigitte Bischoff von Hart aber fair mit dem Faktencheck gleich um die Ecke kommt.
Ja,
ist alles falsch. Das weiß. Aber es klingt erstmal gut. Ja, und Leipzig spielt gegen Manchester City. Das ist natürlich das El Plastico, Spaß. Aber da bin ich auch gespannt. Erling Haaland gegen seine alte Red Bull-Firma.
City, leider, ne? Also vor allen Dingen, weil man irgendwie so das Gefühl hat, Leipzig gerade viele Spiele, auch viele Verletzte, also der Kader wird gerade leider nicht breiter. Mhm. Ja, und City ist natürlich schon irgendwie ja so eine Gewinnmaschine. Ne? Das muss man einfach sagen, auch wenn die gerade auch in ihrer Phase, wo sie gerade sich befinden, die glänzen nicht, ne? Mhm. Aber die gewinnen die Spiele am Ende. Ne? Ja, ist auch. Schauen wir mal, ich würde mich für Leipzig auch freuen, weil Deutsch.
International, wenn du das so mitbekommst, auch jetzt so die geile Conference League Gruppe von Frankfurt, die natürlich als Fußballromantiker, der du ja auch bist, ich glaube nach wie vor, wenn du kein Profi wärst, würdest du in der Kurve irgendwo stehen. Helsinki, Aberdeen, Thessaloniki und so. Wie sehr juckt sich da nochmal, dass kommen ey, irgendwie, wir haben zwar einen Neuanfang mit Gladbach, aber in den nächsten 3 Jahren vielleicht nochmal Conference League ziehen oder so?
Ja, also das ist ja das, wofür du es machst. Ne? Also ich sag dir, es sind nicht nur die Spiele, es ist das Ganze drumherum. Also ich kann mich an die Erinnerungen, die ja immer bleiben am Ende, sind ja gar nicht unbedingt die auf dem Platz sind, ne? Sondern ich kann dir Dinge aus Tausend und einer Nacht erzählen mit Lars Stindl, Oskar Wendt, Toni Janischke, Patrick Herrmann und wie sie alle heißen, auf irgendwelchen Hotelzimmern in Florenz, danach noch aus dem Hotel geschlichen und irgendwas getrunken in diesen Städten. Also es gibt ja, das sind ja wirklich die Geschichten, die bleiben und die diese Reisen und das Leben so lebenswert machen. Also europäisch spielen, A, wegen den Spielen, neue Stadien, neues Trikot tauschen, jetzt so persönlich für mich. Aber auch wegen dem Ganzen drumherum, das ist einfach nur großartig.
Schönes Schlusswort. Hat wieder richtig Bock mit dir gemacht, über Fußball zu plaudern, über diese ganzen Geschichten, die wahrscheinlich dann FSK 18 sind, die in den Hotels und so passiert sind. Da reden wir dann beim nächsten Urlaub auf Spiekeroog oder wo auch immer das dann ist. Wir hören uns bald wieder. Viel Erfolg Freitag.
Ja, vielen Dank. Bist du da?
Mal gucken.
Okay, mal gucken. Freitagabend, danach freies Wochenende. Ja, also
müsste man eigentlich.
Ne? Ist ja keine, also das war eigentlich so eine rhetorische Frage. Ja. Ja.
Suggestivfrage, fast schon. Wann bist du da, wolltest du eher fragen.
Und wie lange danach?
Mal gucken. Ich sag dir auf jeden Fall vorher Bescheid. Haut sie weg. Aber trotzdem alles Gute, liebe Grüße nach Mainz natürlich. Und vielen, vielen Dank, Christoph. Nächste Woche geht's weiter mit Copper TS. Folgt uns gerne auf Instagram, Copper TS. Da gibt's so allerlei. Du folgst der Seite immer noch nicht, oder?
Doch, ich folge der Seite. Doch.
Ist ja eine Frechheit sonst.
Doch, bin hier gefolgt.
Du bist angestellt, ne?
Ja, weil ich aber auch den Content mag von der Seite.
Ich versuche jetzt ja auch ein bisschen fieser langsam zu werden. Du hast einen Fernsehpreis bekommen. Ich sehe die Rücklichter, wie Hans Meyer mal so schön sagt.
Du wolltest mir immer noch den Link schicken, wo man die Trikots kaufen kann.
Genau. Christoph und ich, wir schicken uns immer gegenseitig geile Retro-Trikots. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade ganz neu von der EM 2000, ja, aus der Zeit der EM 2000 von Schweden, das Auswärtstrikot weiß mit Henrik Larsson, mit der 10. Junge, da sehe ich so schön drin aus. Glaubst du ja? Da sehe ich sogar schön drin
hast
aus.
Hast du schon, hast du gezaubert schon mit, ne?
Ja, selbstverständlich. Ja. So, jetzt reicht's aber hier. Schönen Feierabend.
Eine Frage noch.
Ja, bitte.
Hast du das Gefühl, wenn du so ein Trikot anhast, dass du dich dann auch ein bisschen bewegst wie Henrik Larsson?
Nee, ich habe aber ein Ailton-Trikot und da geht's mir so. Mein Ailton, mein Lieblingssatz ist immer noch: Ailton nicht dick, wenn Ailton Tor macht, dick egal. Ja. Und ich glaube, damit ist alles gesagt. Macht's gut. Tschüss. Neue Folgen von Copper TS hört ihr immer dienstags überall, wo es Podcasts gibt. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke. Copper TS ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin. Redaktion Gregor Rühl und Tobias Ahrens. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Vielen Dank an unser Ensemble, an Dr. Turid Knag, Jana Wosnitzer, Terence Boyd, Gregor Rühl und Christoph Kramer.